Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Ein Rekord nach unten, der Mindestzins der Pensionskasse sinkt auf 1,5%, so tief wie nie. Eine Korrektur nach der Kritik, der Bahnausbau geht weniger zulasten der Pendler, dafür auf Kosten des Bundes.
Es sind gewaltige Zahlen und das beschäftigt mich eigentlich auch noch am meisten. Oder? Wir geben heute pro Kilometer Schiene wesentlich mehr aus als noch vor 10 Jahren.
Der Kompromiss von Verkehrsministerin Doris Leuthardt. Dann, was GAN kann, erstmal Krisentreffen abhalten. Und tatsächlich gibt es noch welche, die die Griechen beneiden, nämlich die Iren. Und?
Wir haben ja eine andere Regierung wie in anderen Ländern. Wir haben nicht eine linke dieses Jahr und eine rechte nächstes Jahr. Man macht es miteinander.
Wir begeben uns auf die Spuren der Konkordanz. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatze. Zuerst aber Ueli Zindl, denn er hat die Nachrichten des Tages.
Die Pensionskassengelder werden ab 2012 zu einem tieferen Satz verzinst. Der Mindestzinssatz sinkt von 2 auf 1,5%. Der Gewerkschaftsbund SGB kritisiert diesen Entscheid. Der Bundesrat habe dem Jammern der Versicherungsbranche nachgegeben, die Senkung des Mindestzinssatzes erfolge ohne Not und kürze unnötig die künftigen Renten. Dem widerspricht der Pensionskassenverband und der Schweizerische Versicherungsverband fordert sogar eine weitere Senkung auf 1%. Der Bundesrat begründet die Senkung mit der schlechten Lage auf den Finanzmärkten. Pendlerinnen und Pendler sollen auch in Zukunft einen großen Teil der Fahrtkosten von den Bundessteuern abziehen können. Allerdings will der Bundesrat eine Obergrenze festlegen. Bisher konnten Pendler die gesamten effektiven Kosten von den Bundessteuern abziehen. Neu soll der Pendlerabzug höchstens 3.000 Franken betragen. Der Bundesrat hat die Vorlage zur Finanzierung der Bahninfrastruktur überarbeitet. In einer ersten Version wollte er, dass Pendler maximal 800 Franken abziehen dürfen, was scharf kritisiert worden war. Bei der schweizerischen Atomaufsichtsbehörde ENSI gibt es einen weiteren Abgang. ETH-Professor Michael Prasser verzichtet auf eine Kandidatur zur Wiederwahl und begründet dies mit einer neuen Regelung des Bundesrats. Demnach dürfen Mitglieder der Atomaufsicht keinesfalls den Anschein der Voreingenommenheit erwecken. Prasser ist Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich. Sein Lehrstuhl wird von Swiss Nuclear finanziert, einer Fachgruppe der großen Stromkonzerne. Im Juni war bereits der Präsident des ENSI, Peter Hufschmid, zurückgetreten, nachdem Zweifel an seiner Unabhängigkeit aufgekommen waren. Wer wissen will, ob er vom schweizerischen Staatsschutz fischiert worden ist, erhält unter Umständen keine konkrete Antwort. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Ein Antragsteller erfährt allenfalls, dass er beim Nachrichtendienst des Bundes keine unrechtmäßig bearbeiteten Daten über ihn vorhanden sind. Wer sich über die knappe Auskunft beim Bundesverwaltungsgericht beschwert, erhält lediglich die Mitteilung, dass die Angelegenheit überprüft worden sei. Zu entscheiden hatten die Richter in Lausanne, ob dieses Auskunftsverfahren mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sei. Ein polnischer Journalist hatte dies in einer Beschwerde in Frage gestellt. Die UNO befürchtet, dass der Klimawandel den Fortschritt in Entwicklungsländern hemmen könnte. Die ärmsten Länder der Welt seien den Katastrophen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, viel stärker ausgesetzt als die Industrieländer. Dies ist dem Jahresbericht des UNO-Entwicklungsprogramms zu entnehmen. Jeder zweite Fall von Unterernährung stehe im Zusammenhang mit Umweltfaktoren, heißt es weiter. Das UNO-Entwicklungsprogramm geht davon aus, dass für Anpassungen an den Klimawandel jährlich rund 100 Millionen Dollar nötig wären. Es schlägt dafür vor, eine Steuer auf Finanztransaktionen einzuführen. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, darf von Großbritannien an Schweden ausgeliefert werden. Das hat ein Gericht in London in zweiter Instanz entschieden. Es wies eine Berufung von Assange zurück. Assange werden in Schweden Sexualdelikte vorgeworfen. Er stand die letzten Monate in Großbritannien unter Hausarrest. Der WikiLeaks-Gründer hat angekündigt, erneut Berufung gegen die Auslieferung einzulegen. Ab kommender Saison überträgt das Schweizer Fernsehen mehr Spiele der Fußballmeisterschaft live. Man habe sich die Rechte gesichert, um pro Runde jeweils ein Spiel in voller Länge zu zeigen, gab die SAG bekannt, insgesamt 36 Spiele. Der aktuelle Vertrag, der im Sommer 2012 ausläuft, sieht nur 10 Live-Spiele pro Saison vor. Auch die Übertragung weiterer Großanlässe sei geregelt, so etwa für die Olympischen Spiele in Sochi und Rio de Janeiro. Wie viel dies die SAG kostet, wurde nicht bekannt gegeben. Der Neuenburger Super League-Fußballclub Xamax hat ein Konkursverfahren vorerst abwenden können. Ein Zivilrichter hat dem entsprechenden Antrag eines Gläubigers nicht stattgegeben. Die schriftliche Begründung des Urteils will der Richter den Parteien in den nächsten Tagen zustellen. Auf einem anderen juristischen Terrain muss Xamax dagegen eine Niederlage einstecken. Die Disziplinarkommission der Football League sprach eine Buße von 20.000 Franken gegen den Fußballclub aus. Der Grund? Xamax habe die verlangten Finanzinformationen nach der Übernahme des Clubs durch den Tschetschenen Bulat Chagayev nicht vollständig vorgelegt. An den Tennis Swiss Indoors in Basel hat der Schweizer Marco Giudinelli gegen den Niederländer Robin Haase verloren mit 2:6 und 6:7. Der britische Tennisspieler Andy Murray musste heute wegen einer Zerrung für das Turnier Forfait erklären, 75 Minuten vor seinem ersten Spiel. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.611 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.817 Punkten plus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 21,54 gehandelt, der Dollar zu 88,44 Rappen. Das Wetter: im Mittelland auch am Donnerstag wieder Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 700 Meter, tagsüber meist Auflösung des Nebels, außerhalb davon oft sonnig. In den Alpen bläst stürmischer Föhn. Im Süden und im Westen nur noch wenig Sonne, am Nachmittag oder Abend im Tessin und im Misox Regen. Die Temperaturen steigen auf rund 12 Grad, mit Föhn bis auf 20 Grad. Am Freitag ist es in der Deutschschweiz teils sonnig, im Westen wechselnd bewölkt, stellenweise Regen, im Süden anhaltend regend bei rund 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die Verkehrsübersicht: Stau oder Behinderungen in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bethlehem und Neufeld, in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Wettingen und Birfeld, in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und Hagnau und auf der kantonalen Autobahn vor der Verzweigung Hagnau. In der Region Zürich, auf dem Nordring, in beiden Richtungen, Richtung St. Gallen zwischen Winterthur-Tös und Ohringen, auf dem Westring ab Urdorf Nord, sowie in der Zentralschweiz, auf der A4 und auf der A4a vor der Verzweigung Bleggi und auf der A14 zwischen Buchrain und Emmen Süd.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht's hier weiter. Umverteilung der großen Kosten der Bahn, angeblich die goldene Mitte. Dann Krisentreffen vor dem Treffen zur Krise, GAN. Neid der Besitzlosen auf die Besitzlosen, Irland. Weiter, wer wie was ist Konkordanz? Dann werfen wir einen Blick auf die Zürcher Steuererklärung. 2.1.9. Zahlungen von Bestechungsgeldern an schweizerische Amtsträger, nanu. Es geht nach Indonesien, wo unter Palmendächern wertvolles Handwerk betrieben wird. Und schließlich, weit ist das Netz, klein ist die Verständigung.
There is a real hunger to address the need for a safe and secure future in cyberspace.
Der große Hunger auf den sicheren Cyberspace bringt aber kein Abkommen zustande. Zuerst aber zum Thema Pensionskasse. Es ist eine langsame Talfahrt, die der Zins auf unseren Altersguthaben in der Pensionskasse macht. Das Gesparte wächst immer weniger. Jetzt nimmt der Zins nochmals einen Schritt nach unten. 1,5% gibt's noch auf den Pensionskassengeldern in der zweiten Säule. Noch vor weniger als 10 Jahren lag der Mindestzins bei 4% und unter 2 war er noch gar nie. Es ist der Bundesrat, der die Höhe des Satzes beschließt. Barbara Wittmer ist jetzt hier im Studio. Barbara Wittmer, wie begründet denn der Bundesrat diesen tiefen Zins?
Der Bundesrat verweist auf die schlechte Verfassung der Finanzmärkte. Die Aktienbörsen sind im Minus, die Aussichten sind unerfreulich und vor allem die Zinsen sind rekordtief. Mit Bundesobligationen beispielsweise lässt sich zurzeit noch gerade 1% pro Jahr verdienen. Und die Obligationen, die sind die wichtigste Anlagekategorie für Pensionskassen. Viele Pensionskassen werden wohl 2011 nicht den geforderten Mindestzins von 2% erwirtschaften. Und in diesem Umfeld will der Bundesrat für das nächste Jahr auf 1,5% senken.
Das ganze Pensionskassensystem ist ja sehr komplex. Wenn jetzt der Mindestzins so tief fällt, dann wächst natürlich das, was wir fürs Alter sparen, weniger stark. Was aber heißt ein so tiefer Zins in dem ganzen System?
Also ursprünglich kam dem Zins die Rolle eines dritten Beitragszahlers zu im Pensionskassensystem. Zum einen zahlen die Arbeitgeber ins System ein, die Arbeitnehmer zahlen ins System ein und eben auch der Zins sollte ins System einzahlen. Als man das BVG 1985 gegründet hat, ist man davon ausgegangen, dass das im langfristigen Durchschnitt immer im Durchschnitt etwa 4% sein werden. Also, dass man an den Finanzmärkten 4% verdient, plus Zins und Zinseszinsen. Und im Laufe der Jahre gibt es dann natürlich, und vielleicht sogar Jahrzehnte, gibt es dann eine hübsche Summe Geld. Jetzt spielt der Zins seine Rolle als dritter Beitragszahler nur noch unzureichend und damit funktioniert das System eigentlich nicht mehr so, wie man das ursprünglich gedacht hat.
Die Summe wird weniger hübsch. Wie spürt das die einzelne Versicherte, der einzelne Versicherte?
Also das Alterskapital wächst nun eben weniger stark als gehofft und das schenkt vor allem bei den Jungen ein, die ihr Pensionskassengeld noch lange am Zins liegen haben. Und man sieht es eindrücklich, wenn man das mal in Zahlen anschaut. Zum Beispiel ein Alterskapital von 100.000 Franken ist man früher davon ausgegangen, zahlt 4.000 Franken Zins pro Jahr plus Zins und Zinseszins. Jetzt sind es noch 1.500 Franken. Da tut sich eine Lücke auf.
Ist aber auch möglich, dass der Zins mal wieder steigt.
Das ist theoretisch möglich. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber wenn man sich ansieht, wie die Wirtschaftsaussichten aussehen, muss man nicht davon ausgehen, dass die Zinsen sehr schnell wieder steigen werden. Die meisten Experten gehen nicht davon aus, dass in den nächsten Jahren die Zinsen sehr schnell wieder steigen werden. Und man ist sicher eher auf der sicheren Seite, wenn man mit einem eher tieferen als mit einem zu hohen Mindestzins kalkuliert, weil sonst bluten die Pensionskassen langfristig aus.
Der schlechte Zustand der Pensionskassen gab ja schon viel zu reden. Wie stehen die denn jetzt da?
Also die Situation ist ziemlich unerfreulich, aber es ist auch nicht dramatisch. Also viele Pensionskassen, es gibt ja ganz viele verschiedene und jede ist etwas Besonderes, aber man kann sagen, die meisten sind noch irgendwo bei einem Deckungsgrad von 100%. Die können ihren Verpflichtungen zurzeit noch gut nachkommen, aber sie haben keine Reservepolster mehr. Das heißt, wenn es gröbere Rückschläge gibt, dann müssen wenn zum Beispiel die Finanzmärkte einbrechen, dann kommt es sofort zu Sanierungsmaßnahmen. Das heißt dann, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer müssen allenfalls höhere Beiträge zahlen und oder die Renten werden tiefer angesetzt. Und langfristig stellt sich dann eben auch die Frage, ob das System umgebaut werden muss, wenn der Zins seine ursprüngliche ihm zugedachte Rolle als dritter Beitragszahler nicht mehr spielt.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Barbara Wittmer. Sie leitet die Deres Wirtschaftsredaktion. Der öffentliche Verkehr kostet viel Geld und noch viel mehr, seit nicht mehr vergessen gehen soll, dass beim Schienennetz nicht nur an den Ausbau, sondern auch an den Unterhalt der Anlagen gedacht werden muss. Der Bundesrat wollte deswegen Pendlerinnen und Pendler und die Kantone stärker zur Kasse bitten. Das wurde gar nicht gutiert. Jetzt versucht es Verkehrsministerin Leuthard mit einem Mittelweg. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Was war das für ein Wirbel vor einem Dreivierteljahr? Verkehrsministerin Leuthard wollte alle zur Kasse bitten für den Ausbau und den Unterhalt der Eisenbahnnetze. Die Profiteure des öffentlichen Verkehrs sollten mehr bezahlen, konkret Pendler und Kantone. Der Bundesrat hat diese Kritik aufgenommen, Lösungen gesucht und laut Doris Leuthard gefunden.
Der Bundesrat findet die goldene Mitte.
Bei den umstrittensten Punkten bietet er Kompromisse an. Erstens bei dem berufsmäßigen Bahn- und Autofahren. Anstatt, wie geplant, den Pendlerabzug bei den Steuern auf 800 Franken zu begrenzen, sollen sie in Zukunft bis zu 3.000 Franken abziehen können. Ihr Vorschlag sei eine Konzession an die Menschen in den ländlicheren Gebieten, so die Verkehrsministerin.
Wir machen einen Maximalabzug von 3'000 Franken und das ist dann doch für einen Großteil der Erwerbstätigen somit keine zusätzliche Belastung.
Auch beim zweiten Streitpunkt hat der Bundesrat die goldene Mitte gesucht, bei der Belastung der Kantone. Ursprünglich sollten sie sich mit 300 Millionen an der Finanzierung der Bahninfrastruktur beteiligen. Nun sollen es nur noch 200 Millionen sein. Ein Kompromiss, zahlen sollen die Kantone einfach weniger. Denn, betont Doris Leuthard,
sie sind auch die grossen Profiteure. Wir haben erhebliche Verbesserungen bei den Verbindungen pro Linie. Wir werden mehr investieren in vielen Kantonen.
Wenn Kantone und Pendler weniger zahlen, zahlt jemand mehr. Der Bund wird 100 Millionen mehr berappen, jährlich insgesamt 2,3 Milliarden Franken. Zudem soll der Beitrag des Bundes regelmäßig dem vollen Wirtschaftswachstum angepasst werden. Dadurch steigen die Zahlungen des Bundes deutlich, und zwar bis 2030 um über 1 Milliarde Franken auf 3,3 Milliarden Franken. Eine Konzession, die Verkehrsministerin Doris Leuthard Sorgen bereitet.
Man sieht einfach, es sind gewaltige Zahlen und das beschäftigt mich eigentlich auch noch am meisten, oder? Wir geben heute pro Kilometer Schiene wesentlich mehr aus als noch vor 10 Jahren.
Der Bund bezahlt also deutlich mehr, auch wenn er nicht alle vorliegenden Ausbauwünsche bei der Bahn berücksichtigt. Die SBB beispielsweise möchte in einem ersten Schritt die Bahn nicht nur für 3,5 Milliarden Franken, sondern für 5 bis 6 Milliarden ausbauen. Einen weiteren Ausbau fordern auch die Kantone. Dass die Steuerlast auf Bundesebene dadurch noch stärker steigen würde, beeindruckt Benjamin Witwer von den kantonalen Verkehrsdirektoren wenig.
Es ist eben nicht genug, wenn man den Bedarf ansieht und die Notwendigkeit, die Bahninfrastruktur auszubauen.
Die bundesrätlichen Ideen sollen nun in einen direkten Gegenvorschlag zur VCS-Initiative gegossen werden. Die Initiative verlangt eine Umnutzung von Straßengeldern für die Bahn. Aber der VCS hält an seiner Initiative fest. Denn sonst werde der öffentliche Verkehr zu teuer, so Gerhard Tuband.
Da besteht die Gefahr, dass wieder viele Leute umsteigen von der Schiene auf die Straße. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik.
Die Kritiker hoffen, dass der Bundesrat in seiner Botschaft bis im Februar noch Änderungen vornimmt.
Die Reise nach Cannes in Südfrankreich an das Treffen der G20 hätte für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und für Gastgeber Nicolas Sarkozy so nett werden können. Schließlich hatten die beiden es geschafft, ein Hilfspaket für Athen zu organisieren, auf das man jetzt hätte aufbauen können. Doch der griechische Ministerpräsident macht ihnen mit seinem Plan einer Volksabstimmung einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur ihnen, ganz Europa ist perplex. Die Lösung von letzter Woche ist so nicht mehr viel wert, wenn zuerst die Griechen über ihre Zukunft in der Eurozone entscheiden müssen. Schon vor dem eigentlichen Gipfel sitzen Merkel, Sarkozy und Vertreter der EU-Institutionen seit einer halben Stunde an einem Krisentreffen zusammen, um die neue Ausgangslage zu besprechen. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters ist für uns in Cannes dabei. Maren Peters, was wird denn da jetzt besprochen?
Ja, darüber kann man zurzeit natürlich nur spekulieren. Der Kreis um Merkel und Sarkozy wird wahrscheinlich die neue Situation erst einmal beraten und eine gemeinsame Linie festlegen. Auch für den Fall, dass Papandreou, der dann am späteren Abend dazukommt, sich nicht umstimmen lässt und dass es dann ein Referendum über das EU-Rettungspaket gibt und die Griechen dann vielleicht sogar Nein sagen. Aber die Europäer haben im Vorfeld dieses Krisengipfels klargemacht, sie wollen am Rettungspaket festhalten, weil es keine Alternative gibt, sagen sie, und weil die Zeit drängt.
Sie wollen daran festhalten, aber können Sie das denn auch unter den neuen Voraussetzungen oder ist das nicht einfach Rhetorik?
Na, ob sie das können, das wird sich zeigen. Das hängt jetzt von den Griechen ab. Erstmal muss Papandreou am Freitag die Vertrauensfrage gewinnen und es muss klar werden, ob es dann tatsächlich ein Referendum gibt oder nicht. Inzwischen ist klar, dass die Griechen noch bis Mitte Dezember Geld haben. Das heißt, auch wenn jetzt die nächste Tranche des Hilfspakets nicht gleich ausgezahlt werden kann, dann droht nicht sofort die Insolvenz. Es gibt also noch etwas mehr Zeit als noch bis vor kurzem befürchtet.
Später am Abend wollen Sie noch Papandreou treffen. Sie haben es erwähnt. Was kriegt denn der zu hören?
Die beteiligten Europapolitiker, die werden ihre Verärgerung sicher nicht verstecken können über das, was jetzt passiert. Und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die hat heute kurz vor ihrem Abflug nach Cannes gesagt, sie erwarte von Papandreou jetzt vor allem klare Aussagen über Zeitpunkt und Inhalt der geplanten Volksbefragung. Also auch darüber, über welche Fragen Papandreou das Volk dann abstimmen lassen will, wenn es soweit kommt.
Hat man Respekt vor diesem demokratischen Prozess in Griechenland?
Doch sicher, Sarkozy hat vor 2 Tagen erst gesagt, jedes Land habe natürlich ein gutes Recht, ein Referendum zu machen. Aber die Griechen sollten sich klar sein, dass es hier eben nicht nur um sie geht, sondern sie die Solidarität der gesamten Euro-Region aufs Spiel setzen. Und vor allem geht es den Europäern auch darum zu sagen, wenn ihr schon ein Referendum macht, dann hätte uns Papandreou wenigstens vorher informieren sollen. So sind die Europäer doch ziemlich kalt erwischt worden von dieser Entscheidung.
Jetzt sagen Banken und andere Investoren, sie seien nicht bereit, auf Geld zu verzichten oder welches zu geben, bevor sie nicht die Antwort aus Griechenland kennen. Und die Griechen ihrerseits wollen nicht entscheiden, ohne das Päckchen zu kennen. Wie soll das gehen?
Ja, gute Frage. Aus Sicht der Banken und der potenziellen Geldgeber, darunter auch China, ist das gut zu verstehen, dass sie eine klare Ansage wollen. Wer will schon sein Geld in ein Fass ohne Boden schütten? Und genau darum wird es wohl auch gehen. Wenn es Klarheit gibt über das Referendum, dann müssen die EU-Politiker versuchen, die Details dieses Rettungspakets zu klären. Das war ja der Makel auch des EU-Rettungsgipfels, des EU-Rettungspakets von vor einer Woche. Dass viele Fragen offen blieben, zum Beispiel auch die, mit welchen Mitteln der Rettungsschirm, der europäische Rettungsschirm, vergrößert werden kann.
Fällt denn jetzt dem eigentlichen Cannes-Gipfel von morgen und übermorgen nicht das zentrale Thema weg? Wie verändert sich da die Ausgangslage?
Man kann schon sagen, dass die Griechen die Agenda quasi gekapert haben. Der G20-Gipfel wird sicher ganz im Zeichen der Eurokrise stehen. Und das ist natürlich problematisch, denn eigentlich wollen die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ja über die drängenden Probleme der Weltwirtschaft diskutieren. Also zum Beispiel über eine noch stärkere Regulierung der Finanzmärkte, über eine Reform des Weltwährungssystems und darüber, wie man die Spekulation an den Rohstoffmärkten eindämmen kann. Stattdessen wird es jetzt aber darum gehen, wie man einen Schutzwall um Griechenland errichtet, um die anderen Euro-Länder im Fall einer Staatspleite Griechenlands vor einer Ansteckung zu schützen.
Maren Peters, wie empfinden Sie denn die Stimmung in Cannes? Ist diese Nervosität spürbar?
Ja, es sind natürlich alle angespannt, weil sie wissen, was hier auf dem Spiel steht. Aber vielleicht weiß man bis morgen früh mehr, was die europäischen Probleme betrifft, zumindest oder zumindest mit welcher Position die Euro-Länder den anderen G20-Ländern dann gegenübertreten wollen.
Das waren Informationen von Maren Peters direkt aus Cannes. Besonders gut ist auch die Stimmung in Irland nicht. Während die EU an der Riviera um die Griechenland-Lösung ringt, murrt man auf der grünen Insel. Die Iren missgönnen den Griechen den Schuldenschnitt von 50%, dem die europäischen Großbanken letzte Woche noch zugestimmt haben. Denn als Irland und die irischen Banken von der Insolvenz standen, gab es für sie so eine Erleichterung nicht. Martin Aliot.
Bis auf den letzten Cent muss Irland für die Schulden seiner einst privaten Banken aufkommen. Heute Mittag wurde diese Notlage auf perverse Weise illustriert. Die staatliche Rechtsnachfolgerin einer bankrotten und abgewickelten irischen Bank zahlte eine Anleihe pünktlich und in vollem Umfang zurück. Über 700 Millionen Euro kostete diese Ehrenschuld, obwohl die ursprüngliche Schuldnerin, Anglo-Irish Bank, kaum spektakulärer hätte bankrott gehen können. Der irische Steuerzahler hat bisher nur geringfügig weniger als die gesamten Staatseinnahmen eines Jahres in dieses Casino der irischen Bauspekulanten gepumpt. 29 Milliarden Euro. Zufälligerweise wurde gestern der ehemalige Finanzdirektor dieses verfemten Hauses vom irischen Betrugsdezernat verhaftet. Es geht um Bilanzfälschung im großen Stil. Der irische Finanzminister kämpfte zwar für einen Schuldenschnitt für die Besitzer von Bankschulden, die nicht von der staatlichen Garantie gedeckt sind. Bei Anglo und einem anderen abgewickelten Institut lautet diese Schuld immerhin noch auf 3,5 Milliarden Euro. Das entspricht ziemlich exakt dem Betrag, um den das irische Budget nächstes Jahr korrigiert werden soll, sei es durch erhöhte Steuern oder Ausgabenkürzungen. Der Finanzminister argumentierte durchaus logisch, es gebe keine Ansteckungsgefahr, weil die Schuldnerin ja bereits in den ewigen Jagdgründen weile. Die Märkte folgten seiner Logik. Das heutige Papier verlor zeitweise die Hälfte seines Wertes. Vermutlich kauften damals anonyme Finanzhäuser bei den ursprünglichen institutionellen Anlegern ein. Allein die Europäische Zentralbank verbot den Aderlass der Bankengläubiger energisch. Und so fragen sich nicht wenige Iren, unter anderem die größte Oppositionspartei, wie es denn dazu komme, dass die Europäische Union den Griechen, die sich bisher an kein Spar- und Reformprogramm gehalten haben, einen heftigen Nachlass auf ihren Staatsschulden gewährt, während dieselbe EU die musterhaften Iren zwingt, die Spekulationsverluste ihrer Banken auf Heller und Pfennig zu übernehmen. Da wird mit ungleicher Elle gemessen. Aber Irland ist erpressbar. Die Europäische und in ihrem Schlepptau die irische Zentralbank stellen den noch existierenden irischen Banken flüssige Mittel im Umfang von knapp 150 Milliarden Euro zur Verfügung. Ohne dieses billige Geld gäbe es kein irisches Bankensystem mehr. Der oftmals inbrünstig beschworene Markt wird jetzt außer Kraft gesetzt, weil Frankfurt das so wünscht.
Seit klar ist, wie das neue Parlament im Bundeshaus in Bern aussieht und alle davon reden, wie wohl die Regierung zu diesem Parlament aussehen wird nach der Bundesratswahl im Dezember, macht auch der Begriff der Konkordanz wieder verstärkt die Runde. Seltsam eigentlich, nicht ein einziges Mal kommt der Ausdruck in der Bundesverfassung vor, wo er doch so prägend ist für dieses Land und seltsam auch, wie unbekannt das ist, worüber jetzt plötzlich wieder so viele reden. Peter Maurer machte sich in Berns Gassen auf die Suche nach dieser Konkordanz.
Die Konkordanz wird natürlich für jeden anders ausgelegt. Das ist das Problem, oder?
Da wird auch wieder noch ein kleinerer Krieg geführt, da, bis zuletzt.
Sie sind sich ja nicht einig.
Aber das finde ich ein fertiger Murks.
Was ist Konkordanz?
Gute Frage. Da stehen Sie nun, die zwei alten Männer, auf dem Bundesplatz. Eben noch waren sie am wohlig warmen, pensionierten Stammtisch und jetzt in der nebligen Herbstkälte diese Frage.
Was ist Konkordanz?
Ein paar Antworten gefällig.
Das klingt nach Krankenkasse oder Versicherung.
Da habe ich mal in der Schule gelernt, aber den vergessen. Ich muss kurz im iPhone nachschauen. Aber ich sehe es nachher gar, sobald ich es gefunden habe.
Was ich kenne, das überhaupt nicht.
2221.
Zauberformel.
Also, jetzt habe ich es gefunden. Und der Konkordanz steht, dass es aus dem Lateinischen kommt und es heisst übereinstimmen.
Eine Abmachung über eine Gemeinsamkeit. Wir haben ja eine andere Regierung wie in anderen Ländern. Wir haben nicht eine linke dieses Jahr und eine rechte nächstes Jahr. Man macht es miteinander.
Konkordanz, der Versuch einer Definition, die anteilsmäßige Vertretung und das Zusammenspiel aller politisch relevanten Kräfte in der Regierung.
Die Frage ist einfach, was man unter politisch relevanten Kräften versteht.
Wer fragt das? Eine ältere Frau auf dem Weg zum Einkaufen, eine ehemalige bernische Regierungsrätin. Und was sagen die beiden alten Männer?
Ich habe doch nicht einen guten Bundesrat, ich sage nicht eine gute Bundesrätin, weil sie jetzt in der falschen Partei ist, die ihre Bütze gut machen, mit einem schlechten ersetzen.
Solange die SVP nicht ihren zweiten Sitz hat, haben wir innenpolitisch keine Ruhe.
Ja, das ist selber die Schuld, die einen rausgeht.
Da steht man also auf dem grossen Platz und fragt die Menschen zur Konkordanz und schaut hinüber zum Bundeshaus. Und plötzlich hört man wieder die Stimme von Carlo Schmid, damals 1999, ein stoßseufzender Ständeratspräsident.
Wir sind zur Konkordanz verdammt.
CVP Schmids Worte kamen damals nicht von ungefähr. Die laute SVP hatte soeben einen historischen Wahlsieg eingefahren. Das Konkordanzsystem im rauen Gegenwind.
Solange man zur direkten Demokratie steht und die Meinungsvielfalt nicht beseitigen will, gilt es, die Konkurrenz in der Konkordanz auszuhalten und nicht die Konkurrenz anstelle der Konkordanz zu postulieren.
Was danach kam, ist bekannt. Metzler raus, Blocher rein, Blocher raus, Wittmer Schlumpf rein. Mehr Opposition, mehr Blockaden, weniger Kompromisse, weniger Konkordanz. Die Zeit wie der Gegenwart. Drüben im Café Federal sitzen drei Männer beim Weißen. Konkordanz heute?
Die existiert nicht mehr.
Die Guten werden abgewählt oder Gute gibt es nicht mehr, man kann wählen. Schade.
Ich persönlich habe gerne die besten Leute in der Exekutive,
die miteinander die Probleme, die unser Land hat, können lösen können.
Und dass man nicht Parteipolitik betreibt.
Konkordanz, was ist das? Ich sage lieber miteinander, füreinander und für unsere Schweiz.
Prost! Auf dem Bundesplatz drückt die Sonne durch den Nebel. Und vor dem Käfigturm rührt der Maroni-Verkäufer in den heißen Kastanien. Politik und Maroni, sagt der Maroni-Verkäufer, hätten durchaus Gemeinsamkeiten.
Vor allem kann man sich auch an diesen Finger verbrennen. Und manchmal hat es auch einen Fuss drunter. Oder eins mit Wurm. Die Maroni sind wie Menschen, in jedem Zehnten ist der Wurm drin.
Gilt das auch für Bundesräte?
Auch, ja, aber zum Glück sind sie ja nur 7.
Peter Maurer hat die Konkordanz gesucht und Maroni gefunden. Die Frage bleibt also, was ist Konkordanz? Sie stellt sich umso mehr, als sich nach den vergangenen Wahlen die politischen Kräfteverhältnisse erneut verschoben haben. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer wirft einen Blick zurück.
Besiegt im Sonderbundskrieg, verspottet als Vertreter Roms, ausgegrenzt von der politischen Macht – die Schweizer Katholiken wurden über Jahre weitgehend isoliert. Erst mit der neuen Verfassung von 1874 vermochten die Katholiken wieder politischen Einfluss zu nehmen und konkurrenzierten die Freisinnigen so sehr, dass diese der katholisch-konservativen Opposition schließlich 1891 den ersten Bundesratssitz abtraten. Für Politologe Wolf Linder ist dies die eigentliche Geburtsstunde der Konkordanz, die er wie folgt definiert.
Es geht um die Vermeidung bloßer Mehrheitsentscheidungen durch die Zusammenarbeit der großen Parteien, die verhandeln und einen Kompromiss erzielen.
Mit dem Einbezug der Katholiken mussten die Radikalen zwar die Macht teilen, im Gegenzug aber verabschiedeten sich die Katholiken von ihrem Oppositionskurs. Die Katholiken zeigten sich loyal gegenüber dem freisinnigen Staat und erhielten 1919 einen zweiten Bundesratssitz. 10 Jahre später wurden auch die Bauern bedient, die frühere SVP in die Regierung eingebunden, die Koalition zum Schutz des kapitalistisch-bürgerlichen Staates wurde so gefestigt. Den Sozialdemokraten, die man seit dem Generalstreik von 1918 als staatsgefährdend betrachtete, blieb die Einsitznahme dagegen verwehrt, obgleich die SP schon 1919 ganze 23% der Wählerstimmen erhalten hatte, weniger als die FDP zwar, aber mehr als die CVP. Erst die äußere Bedrohung durch den Faschismus veränderte das Feindbild. 1943 wurde ein Sozialdemokrat in die Landesregierung integriert. 1959 erhielt die wählerstarke SP den zweiten Bundesratssitz. Wie schon die Katholiken mussten auch die Sozialdemokraten vorerst aber den Beweis ihrer Staatstreue ablegen. Der damalige CVP-Bundesrat Ludwig von Moos erklärte,
das vorausgegangen ist eine gewisse Entwicklung bei der Sozialdemokratischen Partei mit der Zustimmung zur Landesverteidigung. Sie hat eine gewisse Verantwortung mitgetragen, auch während der Kriegszeit als Partei. Und die ganze damalige Entwicklung hat dazu geführt, dass man sich gesagt hat, diese Partei sollte die Verantwortung offiziell mittragen im Bundesrat als Mitglied des Bundesrates.
2 für die SP, 2 für die FDP, 2 für die CVP und 1 für die SVP. Diese Verteilung der Bundesratssitze hielt sich die nächsten 50 Jahre. Die Zauberformel war geboren, wobei der Name in die Irre führt, wie Politologe Wolf Linder sagt.
Die Zauberformel ist nicht einfach eine magische Zahlenreihe, sondern ihr Erfinder, der damalige Generalsekretär der CVP, hatte etwa ein Prinzip im Auge, nämlich eben die Vertretung der einzelnen Parteien gemäß ihrer Parteienstärke.
Über Jahre hinweg entsprach die Zauberformel 2221 ziemlich genau der arithmetischen Wählerstärke. Und heute, da außer der SVP arithmetisch keine Partei mehr klar Anrecht auf 2 Sitze hat, gibt es mehrere Möglichkeiten, eine neue Regierung zu bestellen. Nur eine Option wäre, den 3 wählerstärksten Parteien je 2 Sitze zuzugestehen, was insbesondere der FDP entgegenkommen würde. Oder aber man gesteht den Mitteparteien 2 Bundesratssitze zu, was die Wiederwahl von Evelyn Widmer-Schlumpf von der BDP legitimieren würde. Die Konkordanz, die nirgends festgeschrieben ist, legt dem Parlament auf jeden Fall keine Fesseln an, sondern gibt ihm lediglich Leitlinien vor. Die Wählerstärke der politischen Kräfte und der Wille zur Zusammenarbeit in der Regierung haben historisch betrachtet immer die wichtigste Rolle gespielt. Letztlich aber bestimmen die politischen Mehrheiten, was sie unter dem Begriff der Konkordanz genau verstehen, wer weshalb in die Regierung eingebunden werden kann und wer nicht. Auch dies lehrt uns die Geschichte der Konkordanz.
Jetzt ist es 18.35 Uhr geworden. Je Mecho der Zeit geht es weiter mit der wachsenden Netzkriminalität und einer aussterbenden Tradition in Indonesien. Zuerst aber geht es um gute Noten, die die Schweiz erhält, und zwar im Bestechungsgelderindex der Organisation Transparency International, der heute veröffentlicht wurde. Da steht, dass Schweizer und niederländische Unternehmen am wenigsten bereit seien, Schmiergelder für Aufträge zu zahlen. Allerdings, für den Zürcher Fiskus existieren Schmiergelder durchaus, schwarz auf weiß, ganz transparent. Im offiziellen Zürcher Steuerformular für Unternehmen soll man Bestechungsgelder deklarieren und zum Reingewinn dazuzählen. Nur wer macht das schon? Erst bestechen, dann deklarieren und schließlich erst noch mehr Steuern dafür bezahlen. Überlegungen von Michael Hiller.
Er findet sich auf Seite 2 der Steuererklärung für Kapitalgesellschaften, besagter Punkt mit den Bestechungsgeldern. Im Kapitel Reingewinn unter der Rubrik Aufrechnungen unter Punkt 2.1.9 steht da tatsächlich Zahlungen von Bestechungsgeldern an schweizerische oder fremde Amtsträger. Und die Erläuterung erklärt dazu, solche Zahlungen gehörten nicht zum geschäftsmäßig begründeten Aufwand. Was bei differenzierter Betrachtung wohl nicht ganz stimmt, besticht man doch, um einen Auftrag zu kriegen, und der wiederum hilft dem Unternehmen Gewinn zu machen, der dann wiederum versteuert werden sollte, womit nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Staat etwas davon hätte, von der Bestechung. Bloß die Zeiten, da das Schmieren und Salden auch hierzulande offenbar zum normalen Geschäftsgebaren gehörte, sind vorbei. Bis vor 10 Jahren durfte man nämlich für geflossene Schmiergelder gar einen steuerlichen Abzug geltend machen. Tempi passati, heute ist es umgekehrt. Und wenn der Fiskus in seinem Steuerformular von Bestechungsgeldern an Amtsträger spricht, genauer an schweizerische und fremde Amtsträger, dann ist erstens davon auszugehen, dass nach wie vor bestochen wird. Und zweitens, dass Schmiergeld nicht nur in irgendwelche ohnehin suspekten Republiken fließt, sondern auch in guteidgenössischen Amtsstuben landet. Wobei zweiteres, die Bestechung des Schweizer Beamten, fast noch ein bisschen illegaler ist, als wenn das Schmiergeld ins Ausland geht, wenigstens gefühlsmäßig. Zusätzlich stellt sich dabei sofort die Frage, ob der bestochene Amtsträger den unter dem Tisch erhaltenen Betrag auch steuerlich deklarieren muss. Und ob das, genau betrachtet, überhaupt statthaft ist, da das Geld ja eigentlich schon vom Bestecher hätte versteuert werden müssen. Da müsste am Ende ein helvetisches Doppelsteuerabkommen mit der Schweiz geschlossen werden, damit der bestochene Beamte nicht für etwas geschröpft wird, was das bestechende Unternehmen unter Punkt 2.1.9 im Zürcher Steuerformular schon als Obolus geleistet hat.
Der Cyberraum ist ein höchst gefährlicher Ort, wo von Betrug bis hin zum Krieg alles möglich ist. Das bestreitet niemand am ersten Cyber-Sicherheitsgipfel in London. Doch Politiker und Experten aus über 60 Ländern waren außerstande, sich auf Gegenmaßnahmen, Abwehrstrategien und Regeln zu verständigen. Zu verschieden sind die Positionen zwischen demokratischen und autokratischen Regimes. Aus London, Fredrik Steiger.
Die Problematik reicht von Hackerattacken aus Jux oder als Sport über Cybervandalismus, Cyberkriminalität, Cyberspionage, Cyberterrorismus bis zum Cyberkrieg. Eine Palette also vom Diebstahl von Kreditkartendaten bis zum Umprogrammieren einer Kampfdrohne auf ein neues Ziel. Kumuliert kosten Cyberangriffe die Welt heute schon jährlich mehr als 1 Billion, also 1000 Milliarden Franken, Tendenz stark steigend. Inzwischen redet niemand mehr die Gefahr klein und niemand widersprach dem britischen Premier David Cameron.
A cross-border problem needs cross-border solutions, which is why the world needs to act together.
Ein grenzüberschreitendes Problem erfordere grenzüberschreitende Antworten.
These are attacks on our national interest. They are unacceptable.
Es gehe um inakzeptable Angriffe auf nationale Interessen. Vordergründig war viel von Zusammenarbeit die Rede. So lobte Russlands Kommunikationsminister Igor Schegolev jene mit den USA. Vor Journalisten sagte er aber, weltweit fehle jeglicher Konsens über Regeln für mehr Cybersicherheit. Und kurz vor dem Londoner Gipfel schlugen Russland und China zusammen mit Usbekistan und Tadschikistan der UNO einen Verhaltenskodex vor. Dieser zeigt, wo autokratisch regierte Länder die Hauptbedrohung im Cyberraum sehen, bei oppositionellen Kräften. Minister Schegolev sagte unmissverständlich, Teile des Internets müssten schärfer kontrolliert werden. Das fand auch die chinesische Delegation. Westliche Politiker widersprachen scharf. US-Vizepräsident Joe Biden:
What citizens do online should not, as some have suggested, be decreed solely by.
Nicht Regierungen sollten entscheiden, was Bürger im Internet täten. Leider werde zum Teil genau das verlangt.
Now there are some who have a different view, as you all know. They seek an international legal instrument that would lead.
Schwedens Außenminister Carl Bildt stieß ins selbe Horn. Immer mehr Staaten würden die Freiheiten der Menschen im Netz beschneiden.
Let's be clear. There's an increasing number of states taking action to limit the freedom of.
Darüber, was Cyberangriffe sind, herrschen also völlig unterschiedliche Vorstellungen. Ebenso darüber, wie ihnen zu begegnen sei. Unterschiedlich sind auch die Positionen in der Frage, ob offensive Cyberaktionen durch Regierungen überhaupt zulässig sind. Manche möchten sie verbieten, aber Länder wie China, Russland oder die USA sind für ein Verbot nicht zu haben. Es wäre bereits ein Fortschritt, wenn man sich darauf einigen könnte, dass das Kriegsvölkerrecht im klassischen wie im virtuellen Krieg gilt. Konkret etwa das Prinzip der Verhältnismäßigkeit oder die Pflicht zwischen Soldaten und Zivilisten zu unterscheiden und Letztere zu schützen. Indiens Kommunikationsminister Sachin Pilot forderte die Durchsetzung der Genfer Konventionen auch im Cyberraum.
Laws covering international armed conflict, such as those under the Geneva Convention.
Gewisse Fragen wurden zumindest von Politikern nur hinter verschlossenen Türen angesprochen. Etwa, welche Länder lancieren eigentlich jetzt schon Cyberangriffe? Experten waren freimütiger. Der US-Stratege James Lewis:
When you narrow down the list of suspects, there's only two, Russia and China.
Am aktivsten seien zurzeit zwei Länder, nämlich Russland und China. Allerdings, meinte der Sicherheitsexperte Greg Hoagland, gäbe es kaum je einen rauchenden Colt. Und daher bloß Hinweise, aber keine Beweise.
Everybody would like to have a smoking gun, right? There isn't a smoking gun, or there are very few of them.
Einig ist man sich, es bräuchte endlich Regeln und Leitplanken. Das fanden auch die Politiker aus mehr als 60 vertretenen Ländern. Konkret beschlossen jedoch haben sie an diesem ersten Cybergipfel in London zunächst nur, es braucht einen zweiten Gipfel 2012 in Ungarn und einen dritten 2013 in Südkorea. Die Erkenntnis lautet also immerhin, wir haben ein Problem, ein gewaltiges, aber noch längst keine Lösung.
Von der virtuellen Welt zu etwas ganz Handfestem, den prächtigen Stoffen, aus denen die bunten Sarongs sind, jene Tücher, die sich die Menschen in Südasien um die Hüfte binden. Die kommen aus Indonesien. Es ist ein Land, das rasant wächst. Es soll dereinst wirtschaftlich gleichziehen mit Indien, das jedenfalls sagen Experten, dem Staat mit seinen 240 Millionen Einwohnern voraus. Aber auch in Indonesien profitieren nicht alle vom neuen Reichtum. Gerade für die ganz Armen auf Inseln östlich von Bali sind diese eingangs erwähnten traditionellen Stoffe sehr wichtig als Einnahmequelle. Doch das Handwerk ist kurz vor dem Aussterben, wie Urs Welterlin in seiner Reportage zeigt.
Es ist morgen in einer Seitenstraße von Levoleba, der Hauptstadt der Insel Lomblen. Im Osten der indonesischen Nusa Tenggara-Inselkette hat sich das Leben seit Hunderten von Jahren kaum verändert. Die Häuser sind mit Palmenwedeln bedeckt, in den Vorhöfen tummeln sich Hühner und Schweine, die Mutter kocht auf offenem Feuer. Viele Menschen leben von dem, was ihr Garten hergibt. Was sie sonst noch brauchen, das tauschen sie oft gegen ihr Gemüse ein, ihre Früchte und ab und zu ein Huhn. Nur die knatternden Motorräder erinnern einen an das 21. Jahrhundert. Und die Polyester-T-Shirts mit dem Aufdruck amerikanischer Sportmarken. Der Webstuhl von Katharina Uba. Das Gerät ist aus grobem Holz gebaut. Was darauf aber hergestellt wird, ist ein Kunstwerk. E-Cut. Das ist eine Webtechnik, bei der das Garn vor der Verarbeitung abschnittsweise eingefärbt wird. Die Muster in Rot, Braun, Schwarz und Ocker sind über Generationen weitergegeben worden. Manchmal sind sie geometrisch, manchmal sind es Bilder von Tieren. E-Card-Stoffe gibt es in vielen Ländern Asiens, doch die aus dem Osten von Nusa Tenggara gelten als besonders reich verziert. Gute 2 Wochen Arbeit gehen in das Weben eines E-Cards, den ein Mann oder eine Frau als Sarong tragen würde, ein um die Hüften gebundenes Tuch. Katharina Uber ist eine der besten E-Card-Weberinnen. Und vielleicht eine der letzten auf der Insel Lomblem. Wenn sie mal sterbe, dann gehe die Tradition verloren, sagt die etwa 40-Jährige. Ihre Tochter interessiere sich nicht mehr für die Weberei. Und das sei bei ihren Bekannten und Verwandten genauso. Niemand von der jungen Generation wolle die Webkunst noch erlernen. Stattdessen kauften sie ihre Kleider im Supermarkt. Noch vor 20 Jahren waren E-Card-Stoffe für viele hier Alltagskleidung. Sogar die Toten wurden zur Bestattung in einen E-Card eingewickelt. Zur kulturellen Bedeutung kommt die wirtschaftliche. Ein Tuch lässt sich auf dem heimischen Markt für etwa 20 Franken verkaufen. 20 Franken, das ist viel Geld in einer Gegend, wo manche Familie mit 50 Rappen pro Tag auskommen muss. Sie sei enttäuscht, dass ihre Tochter nicht mehr webe, sagt Katharina Uba. Sie würde sich freuen, wenn sie die Technik lernen würde. Aber es mache schließlich keinen Sinn, wenn die Stoffe dann nur rumliegen. Die Kinder im Waisenhaus Panti Suhan Don Bosco in Levoleba beim Abendgesang. Hier könnte der Schlüssel zum Überleben der Tradition liegen, wenn es nach dem Willen der Schweizer Stiftung Lepra und Kinderhilfe Zürich geht.
Wir möchten unbedingt daran festhalten, dass wir diese schöne und vor allen Dingen brauchbare Tradition von Sarongs hier weiter betreiben kann.
Roland Oldani ist Gründer und Präsident der Organisation, die sich seit 37 Jahren in Indonesien um Waisenkinder kümmert. Ihnen wird nicht nur eine Unterkunft und Essen gegeben, die Stiftung baut Schulen und ermöglicht den Kindern eine Ausbildung, manchmal bis zur Universität. Roland Oldani will die bestehenden Anlagen nutzen, um die E-Card-Tradition an die nächste Generation weiterzugeben.
Das werden wir in unserer eigenen Schule machen, dass die Kinder in ihrer Freizeit lernen, diese Webkunst weiterzuführen.
Er möchte begabte Weberinnen wie Katharina Uber anstellen, die den Mädchen die Technik lernen. Die Buben dagegen sollen von Männern lernen, wie man die Webstühle baut. So werden diese Kinder nicht nur Gelegenheit erhalten, eine ihrer ältesten und wertvollsten Traditionen weiterzuführen. Die Weberei könnte ihnen auch ein Einkommen schaffen, so die Hoffnung. Denn unter Touristen sind E-Card-Stoffe ausgesprochen beliebt. Für besonders schöne Stücke bezahlen sie Hunderte von Franken.
Das war Urs Weltelin aus Indonesien und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.